liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix der Emilia Romagna, das Rennen in Imola. Es sollte eigentlich die große Ferrari-Party werden, hat am Ende nicht ganz geklappt. Aber Schmidti, bevor wir auf die Gewinner und die Verlierer des Rennens zu sprechen kommen, erstmal über das gesamte Wochenende. Es war das erste Mal ein Sprint dieses Jahr am Start. Es gab extra Punkte für den Sprint. Wie hat dir das gefallen? Bist du ein Freund dieses Formats oder...
Ich finde den Sprint generell nicht so schlecht. Es sollten nicht zu viele im Jahr sein. Dieses Jahr sind es 3. Vielleicht kann man auch mit 5 oder 6 leben. Ich finde nicht gut, wenn da so viele Punkte vergeben werden. Das ist eine Inflation an Punkten und meiner Ansicht nach ein bisschen im Vergleich zum Hauptrennen ein bisschen überbewertet. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt dazu beigetragen hat, dass mehr überholt wurde. Interessant war, im Sprint gab es 18 Überholmanöver. Im Rennen, das ja deutlich länger dauert, nur 19. Meiner Ansicht nach der Grund für die vielen Überholmanöver im Sprint war auch der, dass viele mit den Reifen zu kämpfen hatten. Da es ja am Freitag fast nur geregnet hat, hatte keiner eine Ahnung, man hat ins Blaue die Autos abgestimmt und einige hatten eben Schwierigkeiten mit dem rechten Vorderreifen, der hat gekörnt, unter anderem Charles Leclerc, und da gab es 2 Runden vor Schluss dann das Überholmanöver. Also man kann fast sagen, der Sprint war besser als das Hauptrennen.
Ja, denn im Hauptrennen hat sich ja relativ schnell eine trockene Spur rausgebildet. Der Rennleiter war relativ zögerlich mit dem Freigeben des DRS. Deiner Meinung nach kam es zu spät?
Ja, kam zu spät, aber man muss natürlich auch beide Seiten in dem Fall sehen. Der hatte sicher im Hinterkopf, dass es da letztes Jahr einen schweren Unfall gab auf der Zielgeraden zwischen Bottas und Russell. Und wenn eben nur eine Spur trocken ist, dann bleibt der Vordermann in der Regel auf der trockenen Spur und der andere muss eben mit Slicks dann auf die Nasse gehen und da kann es immer Probleme geben. Das hat sicher auch Lewis Hamilton mal in den ersten von diesen 10, 15 Runden von diesen 44, in denen der hinter dem Gasly hergefahren ist, davon abgehalten, mal anzugreifen. Es war einfach zu riskant.
Ja. Sprechen wir über das Rennen selbst, über die Stärken und Schwächen. Ferrari war in Melbourne noch haushoch überlegen, jetzt plötzlich Verstappen in einer eigenen Liga. Wie ist so ein großer Umschwung zu erklären?
Ja, ich würde sagen, in Melbourne hatte der Ferrari noch den Vorsprung, den er schon seit Beginn der Saison hatte. In Imola hat sich das gekehrt. Red Bull hat ein Aerodynamik-Upgrade gebracht. Sie haben das Auto abgespeckt, nicht ganz natürlich auf null, aber der Gewichtsnachteil gegenüber Ferrari ist ein bisschen geschrumpft. Und dieses Duell war ja immer schon sehr eng. Das ging um 1, 2, vielleicht 3 Zehntel je nach Rennstrecke. Ich glaube, Red Bull hat das jetzt ein bisschen gekehrt. Sie haben ganz leicht die Nase vorn, dummerweise für Ferrari ausgerechnet beim Heimspiel. Ferrari hält an seiner Abwartepolitik fest. Da gibt's nichts Neues. Binotto hat auch gesagt, auch wir müssen dieses Problem des Bouncings erstmal lösen. Und jede Änderung, die man jetzt vorher macht, ohne dieses Problem verstanden zu haben, auch wenn es Ferrari kaum Zeit kostet, kann natürlich der Schuss nach hinten losgehen. Red Bull ist da in einer bisschen anderen Situation. Die haben dieses Bouncing praktisch nicht und können auf Grund ihres Wissens, das sie jetzt sich angeeignet haben, weil sie es eben nicht haben, können dann ein bisschen besser und freier entwickeln.
Ja, du hast schon gesagt, Red Bull hat Upgrades gebracht, aber es gab ja nur ein freies Training zur Abstimmung, das war auch noch verregnet. War es dann nicht ein bisschen überraschend, dass Red Bull das Setup am Ende sogar besser hingekriegt hat als Ferrari?
Eigentlich ja. Gut, wenn man das ein bisschen schnellere Auto hat, agiert man natürlich auch aus der Position der Stärke heraus. Ferrari ist aber eigentlich treffsicherer, oder war das zumindest mal in den ersten 3 Rennen. Und sie kennen die Reifen sehr gut. Also das muss man wirklich sagen. Eigentlich ist Ferrari das Team, das die Reifen am besten versteht. Sie haben auch die meisten Testtage mit diesen Niederquerschnittsreifen gemacht, weil sie sich ein paar Testtage genommen haben, die andere nicht wahrnehmen wollten. Und das hat bis jetzt immer eigentlich ganz gut geklappt. Ich glaube, da sind sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es hat sich aber eigentlich nur für den Sprint ausgewirkt. Da muss man sagen, da hatten sie mehr Probleme mit den Vorderreifen als der Red Bull. Leclerc hat dann am Ende die Schuld ein bisschen auf sich genommen. Er hat gesagt, ich musste den Verstappen aus dem DRS-Bereich abschütteln, also jetzt im Sprint, weil wir wissen, wie schnell die auf der Geraden sind. Und da habe ich es ein bisschen übertrieben und dafür habe ich dann in den letzten 4, 5 Runden bezahlt.
Ja, also glaubst du, dass diese Pendelausschläge zur einen und zur anderen Richtung so weitergehen oder hat Red Bull jetzt einen Vorteil?
Nee, ich glaube schon, dass sie so weitergehen. Jetzt wird Ferrari auch in Miami nichts Großartiges bringen. Binotto hat ja erzählt, man will dieses Bouncing ein bisschen besser in den Griff kriegen und man will das Auto oder die Aerodynamik für weniger oder mittleren Abtrieb ein bisschen verbessern. Kann sein, dass es wieder der Schritt ist, um wieder gleichzuziehen. Da muss man sicher abwarten. Ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt in den nächsten Rennen, je nachdem, wer was bringt. Ja. Aber eins muss man sagen, Red Bull hat schon das zweite Upgrade gezündet in dieser Saison. Das erste war ja schon beim Test. Ja. Ferrari hat praktisch noch nichts gemacht. Die haben nach hinten jetzt schon einige Trümpfe noch in der Hand.
Ja, kommen wir nochmal aufs Rennen selbst. Ferrari war in der Defensive. Leclerc hat dann am Ende nochmal versucht, Ferrari mit einer aggressiven Taktik und Leclerc mit richtig Gas geben, versucht, den Perez unter Druck zu setzen. Ist in die Hose gegangen, lag es an der Taktik, dass es nicht geklappt hat, oder Hat Leclerc nur den Fehler gemacht?
Ich würde sagen, es lag zunächst mal am schlechten Start. Ja, da kann man vielleicht den Ferrari-Fahrern und all denen, die auf der rechten Seite losgefahren sind, eigentlich keinen großen Vorwurf machen. Die rechte Seite war ein bisschen nasser, das hat viele betroffen, auch den Sainz im Übrigen. Und dadurch war natürlich schon mal das Kind in den Brunnen gefallen. Also Verstappen hatte seinen Manndecker dazwischen, auch ganz am Anfang sogar noch den Norris. Und dann wurde es natürlich schwer für Leclerc. Er musste irgendwie in den DRS-Bereich kommen, um den Perez anzugreifen. Das ging irgendwie nicht. Weder mit den Intermediates noch dann mit den Medium-Reifen, die man so bei Runde 17, 18, 19 aufgezogen hat. Ja, und da hat Ferrari eigentlich quasi die Flucht nach vorne angetreten und haben gesagt, das machen wir halt nochmal einen Boxenstopp. Es kann uns eigentlich nicht viel passieren, Dritter werden wir immer. Sie haben in meiner Ansicht nach nur zu früh gezündet. Ihnen war klar, der Perez wird diesem Undercut nicht zuvorkommen. Dann hätte er die Position aufgegeben und wir waren schon in Runde 49. Es hätte nie und nimmer gereicht, weil dann wäre natürlich Ferrari draußen geblieben und Perez hätte 28 Sekunden aufholen müssen. Unmöglich, auch mit frischen Softreifen. Das hat man am Abstand zu Norris gesehen. Die haben auf den Norris dann nochmal 18 Sekunden gut gemacht, also viel zu wenig. Also Ferrari war klar, entweder der Perez bleibt draußen, dann sind wir sowieso Dritter. Oder er zieht nach und das wäre die große Hoffnung. Dann können wir ihn mit den dann schon angefahrenen warmen Softreifen attackieren. Das Dumme war nur, Ferrari hat natürlich auf den Abstand zu Norris geschaut und der war bei 27,4 Sekunden in der Runde 48. Das ist gerade so das Fenster. Also da darf gar nichts schief gehen. Und es ging zwar nichts schief, aber er war nicht optimal und er kam hinter Norris raus. Also dadurch geriet er natürlich in Druck. Er musste an Norris vorbei, dann wieder auf Perez ausschließen, der in der Zwischenzeit auch schon Reifen gewechselt hatte. Also insofern war dieser Dreher dann auch irgendwo hausgemacht, weil Leclerc musste riskieren für diese eine DRS-Zone, die es gab, die Detection Zone, also dort, wo der Abstand weniger als eine Sekunde betragen muss. Das war auf dem Weg runter nach Rivazza und die Kurve davor ist diese Variante Alta, wo der Ferrari unglaublich stark war, hat auch Red Bull zugegeben. Das war die Kurve, wo sie uns quasi davon gefahren sind. Und da hat der Leclerc ein bisschen zu viel probiert.
Ja, also kann passieren, der Dreher ist jetzt nicht irgendwie, dass da im Kopf schon irgendwie der Titel mitspielt. Oder?
Nee, aber Leclerc hat im Endeffekt dann gesagt, ja, also im Rückblick muss ich sagen, besser Platz 3 absichern, als hier jetzt zu viel zu riskieren.
Ja, beim zweiten Ferrari, du hast es schon erwähnt, lief es noch schlechter. Carlos Sainz hat schon im Qualifying das Auto in die Mauer gesetzt, dann im Rennen unverschuldet, muss man sagen, im Kies gesteckt. Muss er sich langsam mit der Rolle des Nummer-2-Fahrers bei Ferrari anfreunden?
Ja, irgendwann sicher, weil ich meine, er kommt nicht weiter im Punktekonto und jetzt geht es gerade noch vom Punkterückstand. Man kann das schon noch schnell aufholen, aber irgendwann wird Ferrari natürlich die Karten auf Charles Leclerc setzen, so wie Red Bull die Karten auf Max Verstappen setzt. Also es wird sicher Perez nicht um den WM-Titel fahren, außer es passiert irgendwas völlig Verrücktes.
Ja, McLaren ist mal dritte Kraft wieder in Imola. Die waren ja bei Rhein noch nirgendwo, haben eigentlich kaum Upgrades gebracht. Jetzt fährt Norris aufs Podium. Wie ist das möglich?
Ja, also ich glaube, die haben ihr eigenes Auto nicht verstanden, schlecht geredet und ich glaube auch, aus gutem Grund schlecht geredet. Das war eine Katastrophe in Bahrain. Jetzt sagt Andreas Seidel, wir waren überproportional schlecht in Bahrain, weil wir eben diesen schlechten Test hatten, konnten uns da nicht richtig vorbereiten. Alle anderen hatten quasi 3 problemlose Tage, waren viel, viel besser vom Setup her. Hat nicht gepasst in Bahrain und da sind wir davon ausgegangen, ja, wir haben hier ein Problem. Und dann haben sie das in Jeddah, das waren ja die ersten Punkte, so ein bisschen auf die Streckencharakteristik geschoben. In Melbourne das Gleiche. Und jetzt haben wir Imola, das ist jetzt die vierte Strecke, die wieder ein bisschen anders war als die anderen beiden. Und jetzt merken sie langsam, ja, so schlecht ist die Basis ja doch nicht. Ja. Es ist kein Superauto. Man muss ganz klar sagen, Ferrari und Red Bull fahren bestimmt 7 Zehntel oder 8 Zehntel vorne. Und das war ja eigentlich das Ziel von McLaren, dass sie zumindest bei einem Ferrari dranbleiben. Ferrari hat diesen Schritt zum siegfähigen Auto jetzt schon gemacht, während McLaren da sicher noch weiter entfernt ist. Aber der Druck ist jetzt nicht mehr ganz so groß. Man hat aber dieses Entwicklungsprogramm, was man nach der Pleite von Bahrain angeschoben hat, jetzt natürlich nicht einfach beendet. Also es geht schon vorwärts. Das Auto, dem fehlt ein bisschen Abtrieb. Ein großer Vorteil ist, das Auto schaukelt nicht so auf den Geraden. Also man kann da wahrscheinlich schon auch wieder aus der Position des Verstehens heraus, inzwischen wird man ja wohl wissen, was da los ist. Ich habe mich da übrigens mit Adrian Newey länger über das Thema unterhalten. Da kann man jetzt wahrscheinlich schon schneller Upgrades bringen als vielleicht andere, die noch in dieser Falle drin sitzen und erstmal schauen müssen, wie kriegen wir das los.
Ja, hinter Norris wurde George Russell Vierter mit dem Mercedes, der den Toto Wolff als unfahrbar bezeichnet hat. Lewis Hamilton nur Platz 13, auch noch überrundet von Verstappen, ja, die Höchststrafe. Warum war der Abstand so groß zwischen den beiden?
Ja, erstmal, glaube ich, müssen wir über Mercedes generell sprechen. Die haben nicht nur dieses eine Problem. Also das sieht man jetzt immer mehr. Das Bouncing ist sicher das alles überragende Problem, das man lösen muss, weil sonst wird man nie auf den grünen Zweig kommen. Aber das Auto hat Probleme, die Reifen aufzuwärmen. Das haben wir in Bahrain, hat es keiner gemerkt, weil es zu warm war. Jeddah zu schnell. Aber dann, in Melbourne ging es ja schon los und da haben sie sich ja gerade so mit dem Trick beholfen, quasi Longruns im Qualifying zu fahren. Das ging aber jetzt dummerweise in Imola nicht, weil da rote Flaggen waren, dann kam der Regen, das war viel, viel zu kalt für Mercedes und dann standen sie plötzlich dort, wo du stehst, wenn du die Reifen nicht auf Temperatur kriegst. So, das war das eine. Beim Sprint sind sie nicht entscheidend nach vorne gekommen. Warum? Wieder ein Problem von Mercedes, schlechter Topspeed. Der schlechte Topspeed ist aus dem Bouncing herausgeboren, weil sie das Auto anheben müssen, erhöht den Luftwiderstand. Ja, und dann hat natürlich, der Schlüssel für Russell war ein super Start, eine super Startrunde, kann man sagen, von 11 auf 6, glaube ich, während der Hamilton da hinten festgesteckt ist und aus diesem DRS-Zug nie rauskam. Also es ist jetzt, der Hamilton war nicht so viel schlechter als der Russell. Aber man muss sagen, der Russell macht sehr, sehr viel richtig oder fast alles richtig. Und ist ein klasse Rennen gefahren. Der konnte, und jetzt kommen wir zum vierten Problem von Mercedes, beim Boxenstopp wird normalerweise, wenn es dann auf Trocken geht, der Frontflügel ein bisschen steiler angestellt, damit er kein Untersteuern hat. Das ging nicht, weil sich die Mechaniker im Weg standen. Die haben da so ein Gerät, wo sie den Flap quasi schnell nach oben stellen können, aber dann waren die Jungs am Vorderreifen noch im Weg. Die haben ein Problem, weil sich der Vorderreifen so schlecht von den Radträgern runterziehen lässt. Also da kommt einiges zusammen. Trotzdem ist Russell, also trotz des Untersteuerns, und die Ingenieure haben mir gesagt, das hat mindestens 2 Zehntel gekostet, ist er klasse gefahren, hat den Bottas auch noch auf Distanz gehalten.
Ja, aber Lewis war ja auch schon im Qualifying ein bisschen hinten dran, also er ist zumindest mal nicht mehr so dominant wie früher. Dann hat man ihn zwischendurch gesehen, wie er mit Toto Wolff wild diskutiert hat. Glaubst du, da ist auch ist ein bisschen im Kopf auch ein Problem, dass er jetzt nicht mehr um den Titel kämpfen kann?
Ja, ich würde schon sagen, dass der Hamilton mehr darunter leidet als der Russell. Also wenn einer da 7-mal Weltmeister ist und in den letzten 8 Jahren praktisch alles gewonnen hat und für ihn war ja schon ein 3. Platz eine Katastrophe, wenn der da 44 Runden hinter dem Gasly hängt und um Platz 13 fährt, das ist für ihn natürlich schwerer zu ertragen und das wird er lernen müssen, denn wenn er die Flinte ins Korn wirft, geht auch nichts und das würde auch an seinem Image kratzen. Also da muss er sich einfach überwinden und sagen, okay, das ist jetzt mal so, wie es ist. Damit muss ich klarkommen. Er hat es ja mit der Situation 2009 bei McLaren verglichen. Damals war er natürlich noch viel jünger und hatte viel, viel weniger Erfolge. Bei Russell kann man sagen, ja, der kommt quasi von der Hölle ins Paradies. Also Paradies ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Der hat natürlich auch mit Podiums und vielleicht sogar Siegen gerechnet. Toto Wolff hat zu mir so ein bisschen mit Galgenhumor gesagt, wir haben ihm geholfen, vom Tabellenende ins Mittelfeld zu kommen. Also das sagt schon einiges. Und natürlich ist er in einer anderen Situation. Der ist natürlich noch angefixt und fährt am Limit und fährt richtig gut.
Ja, natürlich fragen sich jetzt alle Fans, wann geht es denn mal voran? Also Mercedes hat ja jetzt auch noch nicht viele Upgrades gebracht. Sie sagen immer, sie untersuchen noch und haben schon Ideen. Wann kommt mal was ans Auto? Wann kann man mit einer Trendwende rechnen?
Also ich würde sagen, es kommt in Barcelona was ans Auto. Ob das dann funktioniert, das ist ein Riesenfragezeichen. Also so recht haben sie noch nicht im Plan. Sie wissen, warum es entsteht, wie es entsteht, aber wie man es dann löst, ist ein bisschen schwierig. Sie haben auch schon vorgebaut, sie haben gesagt, es kann durchaus sein, dass Barcelona ein Rückschritt wird. Ja. Aber dann wissen sie es mal wenigstens, was nicht funktioniert. Ja. Und das Gute ist, in Barcelona, hat mir auch Toto Wolff erzählt, kann man dieses Auto, was sie jetzt haben, also das mit diesen minimalen Seitenkästen, kann man vergleichen mit der ersten Version, die er in Barcelona getestet hat. Und der hatte wesentlich weniger Bouncing als das jetzige Auto. Und da hat man dann ein paar Vergleichswerte und kann dann vielleicht daraus lernen und dann im übernächsten Rennen dann irgendwas Richtiges auf die Beine stellen.
Ja, ich wollte gerade fragen, muss man nicht langsam auch das Konzept dann in Frage stellen und schon mal sicher gehen, dass 2023 nicht auch noch in die Hose geht?
Naja gut, der McLaren ist ja nicht so schlecht auf seinem Niveau natürlich. Er hat ein ähnliches Konzept, kaum Seitenkästen oder ganz, ganz schmale. Ich würde das Konzept noch nicht in Frage stellen. 2023 zu warten bringt wenig, weil alles, was sie jetzt machen, hilft ja auch 2023. Die Autos bleiben jetzt die gleichen. Es ist kein Reglementwechsel. Man muss nicht früh genug reagieren. Man muss es einfach dieses Jahr in den Griff kriegen, damit man es nächstes Jahr nicht mehr hat.
Ja, wir haben über Hamilton gesprochen. Bei Haas gibt es auch ein kleines Sorgenkind. Da macht Mick Schumacher gerade nicht die beste Figur. Der Magnussen stiehlt ihm da ziemlich die Show. Magnussen hat noch einen Vertrag bis Ende nächsten Jahres. Bei Schumacher läuft der Vertrag aus. Muss man sich da schon ein bisschen Sorgen machen?
Ja, ich würde sagen, Schumacher muss sich schon am Riemen reißen. Er muss jetzt endlich schauen, dass er diese Lücke, die ja meistens so eine halbe Sekunde ist, irgendwie schließt, relativ bald mal. Jetzt kann er sich vielleicht noch rausreden, ja, der Magnussen, der hat viel mehr Erfahrung und gerade so an so Wochenenden wie in Imola, wenn das Wetter wechselt, das ist sicher ein Vorteil für den Magnussen, aber er war ja eigentlich unter allen Bedingungen schneller. Die beste Leistung hat Mick Schumacher eigentlich im Sprint gebracht. Als er dann endlich mal ein Vettel vorbei war, ist er richtig gute Rundenzeiten gefahren, hat auf den Alpine von Alonso aufgeholt. Also es ist schon da, aber er muss es natürlich immer abrufen und in der Formel 1 gibt es keine Entschuldigungen. Also ganz klar, wenn er den Platz behalten will, muss er zumindest mal auf das Niveau von Magnussen kommen.
Ja, siehst du da bei Haas schon andere Fahrer, die ihn das streitig machen können, oder ist momentan eh gar keine Konkurrenz da?
Nee, im Moment, glaube ich, ist es keiner, der an der Türklingel steht. Aber ich meine, das kann so Mitte des Jahres, wenn es dann mal beginnt, was machen wir zum Beispiel, wo bringen wir diesen Piastri unter, wo bringen wir diesen Porsche unter? Da sind dann plötzlich zwei neue Spieler auf dem Markt und ja, so viele werden nicht rausfallen. Also dann wird es schon eng werden.
Ja. Sebastian Vettel hat dagegen eine richtig gute Leistung gebracht, die ersten Punkte auch eingefahren. Aston Martin war in den ersten Rennen nirgendwo, jetzt beide Autos sogar in den Top Ten. Warum lief es da so gut?
Ja, also das Auto ist nicht schneller geworden, das hat Vettel gesagt. Sie haben eigentlich eher Rückschritte vorgenommen. Sie sind bei den Spiegeln auf eine alte Version gegangen. Sie haben dieses Kabel, das den Unterboden ein bisschen stützt, das zum Getriebe läuft, ein bisschen in der Position verändert. Aber Vettel hat gesagt, das Bouncing ist vielleicht ein bisschen weniger, aber wir sind deswegen trotzdem nicht tiefer gefahren. Also im Endeffekt war das Auto immer noch a handful, wie die Engländer sagen, also ziemlich schwer zu fahren oder zu kontrollieren. Aber ihnen hat das Wetter geholfen. Im Regen ist das alles nicht so dramatisch. Und da war Aston Martin sehr, sehr gut aufgestellt. Vettel war immer in den Top Ten, mit Ausnahme des Sprints. Das war eben dann das Trockenrennen. Ja. Das hat eigentlich, hat auch Vettel zugegeben, das hat eigentlich die Qualität des Autos gezeigt. Dann ging es im Rennen wieder mit Regen los. Und da hat er sich, solange es nass war, eben eine gute Basis, ein Fundament aufgebaut, hatte, glaube ich, zu Magnussen 4 Sekunden, zu Tsunoda 7 oder 8 Sekunden Luft. Und das hat er dann bis zum Ende sehr, sehr gut verteidigt, mit Ausnahme von Tsunoda, aber der war einfach zu schnell, der Alpha Tauri, muss man sagen. Und ist ein super Rennen gefahren. Auch Lance Stroll, der im Regen bekannt immer ganz gute Leistungen bringt. Ja. Also das war die 5 Punkte, das war wie Weihnachten und Ostern zusammen für Aston Martin.
Ja, noch besser läuft es bei Alfa Romeo, die machen schon das ganze Jahr eine richtig gute Figur. War Platz 5 am Ende für Bottas nicht fast sogar ein bisschen unter Wert verkauft?
Ja, eigentlich ja. Erstmal muss man mal sagen, sie hatten ein großes Upgrade. Ja? Ja. Und das hat funktioniert auf Anhieb, da muss man sagen, Chapeau. Dann hatten sie jede Menge Probleme im Training. Der wurde von Gasly im Sprint in die Mauer gedrückt. Da mussten das Auto komplett neu aufbauen, inklusive neue Chassis. Start aus der Boxengasse beim Bottas gab es ein Auspufffeuer, das ist der Kabelbaum im hinteren Bereich, der Unterboden abgefackelt, war auch eine totale Reparatur, kann man sagen. Also trotz dieser Widrigkeiten, dass der Bottas da auf Platz 5 fährt, wirklich gut. Er lag ja dann die letzten paar Runden hinter dem Russell und war eigentlich schneller, kam aber nicht vorbei. Jetzt sagen die bei Sauber, naja, wir hatten einen 11 Sekunden oder 11,5 Sekunden Boxenstopp, weil eine Radmutter verkantet war, ohne den wäre Vierter, auf jeden Fall Vierter gewesen, davon kann man ausgehen. Manche sprechen sogar vom dritten Platz, halte ich ein bisschen für übertrieben, aber eins muss man sagen, auf den Medium-Reifen war der Bottas bei den schnellsten, also auch im Vergleich zur Spitze. Das Auto geht richtig gut, Bottas versteht die Reifen gut, macht da einen super Job, hat auch im Sprint am Anfang ein bisschen zurückgehalten, damit er die Reifen nicht überfordert und hat dann zum Schluss angegriffen. Also da hilft der Bottas unheimlich.
Ja, also Alfa Romeo gut in Schuss. Alpine schien eigentlich auch zu Saisonbeginn sehr gut aufgestellt zu sein, war jetzt aber irgendwie, hat sich da ein bisschen versteckt in Imola oder woran lag es, dass es für die rückwärts ging?
Na, Alpine hatte immer noch ein schnelles Auto. Mein Fernando Alonso hat den Wagen auf Startplatz 5 gestellt am Freitag. Auch bei Regen, es zeigt, dass das Auto ist auch bei Regen gut. Er hätte sogar Vierter sein können von der Rundenzeit, es war ja ganz knapp da vorne. Aber der Alpine kann keine Rennen fahren. Also die haben massive Probleme, die Vorderreifen am Leben zu halten. Das war schon in Bahrain so, das war in Melbourne so und jetzt wieder. Das einzige Rennen, wo es so einigermaßen ging, war Jeddah. Bei Alonso ging die Reise rückwärts und der ist jetzt wirklich einer, der die Reifen versteht. Haben ja auch die Ingenieure gesagt, dem kann man da keine Schuld geben. Weil ich habe gesagt, naja, vielleicht ist er ein bisschen zu aggressiv gewesen. Er musste sich ja verteidigen. Sag, wenn er nicht aggressiv wird, wird er auch überholt. Also im Endeffekt blieb ihm gar nichts anderes übrig. Er musste schnell fahren, aber die Vorderreifen haben gekörnt, vorne rechts. Und das war in dem Fall natürlich das Todesurteil. Und dann im Rennen hat er halt das Pech gehabt, dass er da von Mick Schumacher getroffen wurde. Ein Loch im Seitenkasten. Da wäre er vielleicht 8. oder 9. irgendwas geworden. Ja. Aber eben auch nichts Besonderes. Die müssen dringend dieses Problem lösen, dass sie die Reifen besser verstehen.
Ja, aber Reifen sind ja im ganzen Feld auch ein Thema. Hat Pirelli da ein schlechtes Produkt gebracht oder ist das verständlich, weil es einfach ein komplett neuer Umschwung ist?
Naja, ich glaube, das große Problem ist, dass der Hinterreifen ein richtig guter Reifen ist, was man ja von Pirelli jetzt nicht immer sagen kann. Und der Vorderreifen, der ist eher so wie die alten und ja, der kackt da ein bisschen ab gegenüber dem Hinterreifen. Er ist schwer unter Kontrolle zu halten, es ist schwierig, ihn auf Temperatur zu kriegen und dann, wenn er mal da ist, dann wird er schnell zu heiß und dann kommt eben dieses Körnen. Also wie gesagt, da muss man den Trick raus haben, kommt noch dazu, habe ich fast vergessen, mit den Reifenheizdecken, die Temperaturen sind geringer. Also man muss sich da schon einige Tricks aneignen, damit man die Vorderreifen dabei Laune hält.
Ja, kann uns als Fernseher nur freuen. gibt Abwechslung, soll ja nicht zu einfach sein. Diese Woche steht noch ein wichtiges Meeting der Formula One Commission an. Da wird über politische Themen gesprochen. Weißt du, was auf der Agenda steht?
Na, einmal der Motor. Da gibt es aber nochmal ein separates Meeting für den Motor. Aber dann auch so Dinge wie Sprint. Wie viele Sprints sollen wir fahren? Ist das Format gut? Sollen wir da dann was ändern? Ja. Die Fahrer meutern ja dann ein bisschen. Die wünschen sich ein anderes Prozedere am Wochenende mit weniger Pressekonferenzen. Die sagen, eigentlich dachten wir, wir haben am Donnerstag frei, jetzt müssen wir am Donnerstag an die Strecke, haben volles Programm, am Freitag noch mehr, weil ja im Moment noch die ganzen Pressekonferenzen Freitagmorgen sind. Also da gibt es einige Themen zu besprechen. Ich glaube, die Fahrer wollten nachher noch mal darauf hinweisen, dass man sich mal überlegen soll, ob man in so Ländern wie Saudi-Arabien oder wo auch immer unbedingt fahren muss. Also da gibt es sicher Gesprächsbedarf, also die Pressekonferenzen wird sich wahrscheinlich ändern, das ist für den Fan ja irrelevant, aber weil eine Pressekonferenz am Freitagmorgen ist eigentlich völlig sinnlos. Man kann gar keine Fragen stellen zu dem Event, weil 2 Stunden später sieht man die Realität. Also das ist reine Zeitverschwendung. Entweder man macht es am Donnerstag, man muss es auch nicht mit allen 20 Fahrern machen. Das reicht völlig, wenn man da 50 raussucht, war ja früher auch so.
Ja, du hast schon angesprochen, Motoren ist, glaube ich, auch ein Thema, was die Fans mehr interessiert, weil der VW-Konzern ja vor dem Einstieg steht. Wie sieht es da momentan aus? Glaubst du, die schaffen das bis Juni, wie sie es ja eigentlich geplant hatten?
Ja, Stefano Domenicali und Ross Braun sind sich sicher, dass sie es bis Juni schaffen. Sie müssen es auch irgendwo schaffen, einfach um jetzt auch beim VW-Konzern Klarheit zu geben und das Thema einmal endlich vom Tisch zu bringen. Ja. Die sehen natürlich auch, dass da die Etablierten noch ein bisschen bremsen und blockieren, um maximal was für sich rauszuholen. Es geht halt, wie gesagt, nach wie vor um die Höhe des Budget Caps, es geht um die Prüfstandsstunden, es geht darum, ist Red Bull ein Neuling oder nicht, ist Porsche, wenn sie mit Red Bull zusammenkommen, ein Neuling oder nicht. Es gibt auch noch ein technisches Thema, habe ich von Ross Braun gehört, es geht darum, wie viel die Batterie laden darf während einer Runde, da wird auch noch gestritten, aber die Technik ist so einigermaßen eigentlich durch.
Ja, kommen wir zur näheren Zukunft. Miami steht vor der Tür in 2 Wochen. Ganz neues Rennen, ganz neue Strecke. Hast du dir das Layout schon angeguckt? Was können wir erwarten?
Ja, ich würde sagen, so eine mittelschnelle Strecke, also auch Medium Downforce, wie die Engländer sagen. Es ist natürlich logischerweise ein neuer Asphalt. Das birgt immer Überraschungen, wie man damit klarkommt. Müssen wir mal abwarten. In der letzten Zeit gab es ja da unterschiedliche Asphalttypen auf unterschiedlichen Rennstrecken. Hat 2 lange Geraden drin. Ist natürlich gut für Red Bull, die nach wie vor einen super Topspeed haben. Aber Binotto hat ja gesagt, sie wollen ein neues Medium-Downforce-Paket bringen, also was jetzt die Flügel angeht. Allerdings, was eben auch beim Ferrari so ist, das ist im Konzept mit drin, dass er mit relativ viel Abtrieb fährt, weil sie ihm glauben, Abtrieb, das streichelt die Reifen, das bringt uns im Endeffekt in der Rundenzeit mehr. Aber auf manchen Strecken ist man halt dann doch im Hintertreffen, weil man sich kaum schützen kann. Also wie gesagt, Sprint, der Leclerc musste den Verstappen abschütteln, sonst ist er fällig, auch wenn er schneller gewesen wäre. Und das schafft natürlich dann gewisse Notwendigkeiten, die sich im Endeffekt in der Niederlage auswirken.
Ja, Miami ist eins von bald 3 Rennen in den USA. Was hältst du eigentlich davon, dass wir jetzt so viele Rennen da auf der anderen Seite des Teichs fahren?
Ja, also besser 3 Rennen in den USA als 4 da im Mittleren Osten, wo ja sich kein Mensch für die Formel 1 interessiert. In den USA ist jetzt ein Boom da. USA ist auch ein Motorsportland, war es immer mit NASCAR, IndyCar, dem Indy 500. Also ich würde lieber den Rennen geben, als da unten, wo wirklich, sind wir mal ehrlich, am Sonntag, da sind die Tribünen vielleicht halb voll oder was. Und dann wird unser Zelt ist neue Rekordkulisse, aber das ist eigentlich lachhaft.
Ja, also Miami ist schon komplett ausverkauft, die Tickets sehr teuer. Ja. Also die Amis sind heiß auf die Formel 1. Wir werden natürlich auch mit 2 Leuten, 2 Reportern vor Ort sein, nächste Woche rüberfliegen, uns das Rennen anschauen, hoffen natürlich wieder auf einen spannenden Zweikampf zwischen Ferrari und Red Bull und mal gucken, wie sich das Ganze dahinter entwickelt. Ja, und dann melden wir uns natürlich in der Woche danach auch direkt wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Servus.